Westfalenwelle.
Die NRW-Stiftung präsentiert Plattmakers in Nordrhein-Westfalen.
Über Söben oder sieben Jahrhunderte platt durchgeschreift Durchnisse über Leifte im Sjurlande, hier hat Peter Bürger jut Essel und Düsseldorf schrieben. Sein Bauch hat 500 Muren Hirmelblo. Peter Bürger, was ist das Besondere an sauerländischer Liebeslyrik und dann noch auf Platt?
Ja, erstmal, dass wir eine Reise hier machen, die 700 Jahre dauert. Das Früheste sind nämlich Übersetzungen aus dem erotischen Lied der Liebe aus der Bibel, das schon 2500 Jahre alt ist und vor 700 Jahren im Sauerland übersetzt wurde, in Mittelniederdeutsch, und eine ganz unzensierte, angstfreie Erotik, wo die Geschlechter sich gegenseitig ihre Schönheit besingen, die man eigentlich heute mit Plattdeutsch nicht so in Verbindung setzt. Dass Plattdeutsch wirklich eine Sprache ist, in der nicht irgendwelche Plattheiten ausgedrückt werden, sondern das, was uns am wichtigsten ist, was uns bewegt. So fängt es an und dann geht es über die Jahre über Hochzeitgedichte bis hin über Spottgedichte während der Reformation, wo es um das Liebesleben jeweils der evangelischen, katholischen Geistlichkeit geht, und da wird nicht prüde zensiert. Im 19. Jahrhundert gibt es die ersten wirklich lyrischen Liebesgedichte und Verse, meinetwegen von Friedrich Grimme, die er an seine eigene Braut gerichtet hat. Das sind so die Erkundungen im 19. Jahrhundert. Christine Koch hat dann nochmal ein ganz neues Buch aufgeschlagen, in dem sie eigentlich alle Leiden, alle Freuden der Liebe, was die Liebe dazu beiträgt, dass wir leben können, dass wir Angst überwinden, Einsamkeit, in plattdeutscher Lyrik ausgedrückt. Und eigentlich kann man in jeder geschichtlichen Phase anhand des Buches auch die Mentalität der Landschaft sehen. 500 Morgen, das ist ja ein landwirtschaftlicher Begriff, Himmelblå. Das ist übrigens ein Gedicht, was von kleinen, von armen Leuten handelt, die kein Besitztum haben, sondern deren Fläche, die 500 Morgen, ist freies Leben als Liebende, die durch die Welt gehen. Und wir haben mit zwei Gedichten das Ganze umrahmt. Einmal ein Gedicht von Christine Koch. Und weißt du wohl, Bio Leifte deit? Und weißt du wohl, Bio Leifte deit? Du nicken Klauke Mann? Et is, also wann ma heimech heit. Also wann ma chans wat scheunet weit, wat ma chanet loten kann. Und weißt du, wann chans heimlich blit, dis gadei und mei und hort. Wat scheuneres chiert ob Ehren nit, zwei hat im gleichen Schritt und Tritt an der ganzen Welt vorbei. Und weißt du wohl, wat bitter is? Viel bitterer als de Daut? Dat is, wann du verloren bist von dem einen kleinen Wort Adjus, o harte Leibesnaut. Für die Hochdeutschen übersetzt. Und weißt du wohl, wie Liebe tut, du neunmal kluger Mann? Es ist, als wenn man heimwärts geht, als wenn man ganz was Schönes weiß, was man gar nicht lassen kann. Und weißt du, wenn's ganz heimlich bleibt, zwischen dir und mir und Gott, was Schöneres gibt es auf Erden nicht. Zwei gehen im gleichen Schritt und Tritt an der ganzen Welt vorbei. Und weißt du wohl, was bitter ist, viel bitterer als der Tod? Das ist, wenn du verlassen bist mit dem einen kleinen Wort Adjus, o harte Liebesnot.
Hier hat Christine Koch über ihren Kerl geschrieben. Hat sie das über ihren Mann geschrieben?
Nein. Eine Strophe ist für ihren Mann, aber nicht das Unglückliche am Schluss. Das, was der Himmel sein kann, kann eben auch das große Leiden sein, wenn es zerbricht oder durch Tod des Partners auseinanderbricht. Für ihren Mann ja, vielleicht zitiere ich dann nochmal eine Stelle aus ihren Gedichten. Das ist ein Gedicht, was Zwiegespräch heißt. Und das ist wirklich die innere Verbindung, die sie in der jungen Ehe mit ihrem Mann gehabt hat. Zwiegespräch. All usse Glocken klinget. Alle Quellen springet ob in der Nacht. Alle Saiten zwinget. Nigge Leier singet hell der de Nacht. Bjuten rüstget de Bäume. Wecket heimliche Träume ob in der Nacht. Güllene Wolkensäume spielt der use Träume in der wunderlichen Nacht. Zwei sind Königeskinger, dünket ihr nix geringer in der Nacht. Laden fein verstohn, von Seile zu Seile hohn, wird Reike in der Nacht. Ich übersetze mal nur die letzte Strophe. Zwei sind Königskinder, dünken sich nichts geringer in dieser Nacht, lassen ein feines Verstehen von Seele zu Seele gehen, werden reich in der Nacht. Das Gedicht, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem ganz einfach diese 700 Jahre literarische Reise plattdeutsch durch Südwestfalen, durch das Sauerland abgeschlossen ist, ist ein Gedicht von Siegfried Kessemeyer, der von 1930 bis 2011 gelebt hat, aus Öfentrop kommt, bei Arnsberg. Er hat später in Münster gelebt und wirklich die wichtigste moderne niederdeutsche Lyrik hier aus der sauerländischen Landschaft veröffentlicht und ist im ganzen niederdeutschen, norddeutschen Raum auch wahrgenommen worden.
Und der auch Rottendorf-Preisträger ist, so wie du, und er 69, du 2016.
So is it. Und er war eigentlich auch ein ganzer Förderer der plattdeutschen Literaturarbeit. Also der hat mich auch in jungen Jahren ermutigt, Herr Bürger, machen Sie da weiter, wenn die Literaturgeschichte im Sauerland entsteht und der die Bücher auch rezensiert hat. Heute gibt es keinen mehr, der das lesen kann, auch überhaupt nur die Edition. Und er hat aus einer Sammlung, habe ich etwas rausgesucht, was nicht so typisch ist für Heimatdichtung, die ja oft die Tendenz ist, so eine platte Zufriedenheit auszudrücken. Alles soll so bleiben, wie es ist und. Aber das ist manchmal auch für Beziehung und Lieben nicht gut. Wenn Sie sagen, wir besitzen uns, nicht, und damit ist alles gut und zu zweit und man bricht nicht auf zu neuen Ufern. Und dann, wenn eine zu selbstgefällige Routine eingetreten ist, dann tut es den Liebenden gut, auch nochmal aufzubrechen. Und das Gedicht heißt Lottus Hohn. Für alle Liebenden, die also nicht sesshaft werden wollen, sondern Neugierde auf Neues haben. Lottus Hohn. Lottus nicht bleiben. Lottus Hohn. Scheiken, bat no te finnen is. Und finnen, bat me nit socht herd. Pflichte ne Antwort. Lottus Hohn. Lottus nit bleiben, Lottus hohn, hören andere Stämmen und sein anderen Mohren, anderen Ovent. Afkommen vom sirkeren Werk und ein Ende langen, bat mir nit kantiert. Lottus hohn.
Das ist aber schön, sagt Peiter. Ich will dein Hauptdeutsche Übersetzung mal an das Ende von diesem Podcast setzen. Peiter, es ist ja so, im 16. Jahrhundert hast du ja noch viel Sagen, deinem ob platt, ob schrieben, hört. Aber dann noch, doch riebet es eine härte Lücke, da ist nichts passiert, wie kommt das? Also bis ins 16. Jahrhundert hat man ja viel auf Plattdeutsch noch aufgeschrieben, aber dann auf einmal gar nichts mehr und dann kehrt das erst so im 19. Jahrhundert zurück. Wie kommt das?
Niederdeutsch ist tatsächlich eine Art Weltsprache gewesen zur Zeit der Hanse. Allerdings hat sich das Ende schon wirklich vor der Reformation abgezeichnet. Also die katholische Idee, das hat uns der Luther eingebrockt, das ist nicht zutreffend. Das Ende des Niederdeutschen, das war einfach schon eine Sprachentwicklung, die auch mit wirtschaftlichen Verhältnissen in der Hanse zu tun hat. Man muss aber sagen, dass die Reformation nochmal eine Hochzeit der niederdeutschen Literaturproduktion gewesen ist. Bei uns im Südwestfalen ganz spannend, was da in Soest passierte. Gab es zum Beispiel polemische, konfessionelle Literatur gegen die lutherischen von einem katholischen Franziskaner, nicht, der beschrieben hat, wie die Herren Superintendenten lutherischen Pfarrer ins Bett steigen und eigentlich nur auf Liebesdinge auf sind und das gar nicht prüde beschrieben. Die Gegenseite hat dann natürlich auch die sittlichen Fragwürdigkeiten der katholischen Geistlichkeit beschrieben. Das alles nochmal niederdeutsch. Es gab auch niederdeutsche Liebeslyrik noch um 1500, also vor der Reformation. Danach sind zwei Jahrhunderte weitgehend schriftlos für das Niederdeutsch, weil es einfach in den Amtsstuben verschwindet, weil es für den überregionalen schriftlichen Verkehr nicht mehr ist. Die Alterssprache entwickelt sich noch vielfältiger in den Kleinräumen. Die ist ja sowieso immer abweichend. Es gibt zum Beispiel nicht das Sauerländer Platt, sondern wir haben im Sauerländer Platt so viele Kommunen, wie wir haben, so viele Mundarten haben wir, die teilweise sich auch ganz anders anhören. Also zwei Jahrhunderte lang bleibt es schriftlos, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt Hochzeitsgedichte, es gibt hier und da plattdeutsche Ansätze. Ab 1800 werden Leuteüberlieferungen, die nur mündlich sind, im Alltag gesungen wurden, von den Volkskundeforschern aufgeschrieben. Und ungefähr ab 1850 fängt es im norddeutschen Raum an. Wir Sauerländer sind mit Friedrich Wilhelm Grimme auch sehr früh dabei, dass man wirklich es wieder schriftlich macht, aber die plattdeutsche, neu niederdeutsche Literatur ist eine ganz junge Entwicklung. Und die diente eigentlich dazu, in literarischer, künstlerischer Form die Sprache nochmal aufzuwerten. Und 50 Jahre später war das eigentlich das Hauptmedium, die Sprache überhaupt in Erinnerung zu halten. Weil im Sauerland wird seit ungefähr 100 Jahren, seit der Weimarer Republik, seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr flächendeckend das Plattdeutsch weitergegeben. Und die Literaturproduktion ist eigentlich ein wesentliches Medium gewesen, die Sprache überhaupt noch im Gehör zu haben, sie in den Schulen, in Kulturzusammenhängen oder in der privaten Lektüre in Erinnerung zu halten. Und das ist eigentlich auch das, was die plattdeutschen Arbeitskreise zuletzt gemacht haben. Und da haben sogar Leute plattdeutsche Dichtung als Textproduktion angegangen, die selber das Platt nicht mehr muttersprachlich gesprochen haben, sondern von Eltern oder vielleicht sogar nur von Großeltern im Ohr hatten. Also, das ist die niederdeutsche Literaturgeschichte seit 700 Jahren mit schriftlichen Lücken. Aber wenn man genauer guckt und sich das Buch ansieht, haben wir versucht, ziemlich fleckendeckend durch alle Jahrhunderte die verschiedenen Färbungen, die verschiedenen Mentalitäten und auch die verschiedenen Einstellungen zu Liebesdingen einzufangen.
Und ich bin circa das Bauch hier ist der mit viel Live der Tom Platt Deutschen auch geschrieben. 500 Muren Himmel Blau, das Bauch ist beim Woll Verlag und im Bauchhandel zu kriegen. Du hast ja noch mehr geschrieben, zum Beispiel die Sualener Mondart-Anthologie. Und auch da konnte Peter Bürger den Sprachforscher entdecken. Du hast ja noch viel mehr geschrieben, zum Beispiel die Sauerländer Mundart-Anthologie. Und da lernen wir auch Peter Bürger, den Sprachforscher, kennen.
Das erste war eine Christine Koch-Ausgabe. Und weil ich mit der Tochter ja immer wöchentlich im Gespräch war, habe ich eine Biografie geschrieben. Im Anschluss daran kam eine sauerländische Mundart-Literaturgeschichte. Also dieses dicke Nachschlagewerk mit 800 Einträgen im Repenkorn. Das heißt ein Lexikon über alle Autoren und Autorinnen, über Leute, die plattdeutsche Aktivitäten gemacht haben. Und sozusagen erzählend
was seit dem 19. Jahrhundert, jetzt schon über 150 Jahre, Leute an plattdeutscher Literatur geschrieben haben, gedichtet haben.
Hier ist so Erk-Uso Plattschwatzer in Waldeck berücksichtigt.
Da sind auch Waldecker-Einträge drin, auch übrigens zurückliegend bis ins 19. Jahrhundert. Also in die Nachbarschaft wird immer geguckt.
Im Reibenkoren ist ja inzwischen so etwas wie ein Standardwerk für plattdeutsche Autoren und plattdeutsche Literatur. Peter, ich hoffe ja auf eine Neuauflage, auf eine zweite Auflage, denn es sind ja inzwischen auch viele plattdeutsche Dichter und Mundartautorinnen nicht mehr unter uns. Und auch der Eintrag Radio 2 zur Du bist du Platt-Sendung stimmt ja nicht mehr so ganz. Unsere Sendezeit 18 Uhr gibt es leider nicht mehr. Wir dürfen montags um 20 Uhr die plattdeutsche Grundversorgung in Nordrhein-Westfalen sichern und Du bist zu Platt ist inzwischen ja eine Produktion der Westfalenwelle. Du hast aber an noch etwas gearbeitet und das ist im Internet für alle zugänglich.
Eine plattdeutsche Literaturbibliothek, das fängt im Mittelalter an mit mittelniederdeutschen Texten aus Südwestfalen. Erstens kann man sie kostenlos im Internet abrufen auf www.sauerlandmundart.de.
Aber es gibt es auch ausgedruckt in Buchform.
Also wenn die ganzen Computer mal irgendwann in der Zukunft zusammenbrechen, dann haben wir auf jeden Fall die Sachen noch auf Papier. Und diese Bücher sind interessant aus zweierlei Sachen. Erstens die Leute, die wirklich Freude haben an plattdeutschen Gedichten, an guten Erzählungen. Die lernen aus der Geschichte, aber auch aus der neueren Zeit wirklich schöne Texte kennen. Und man lernt aber auch sehr viel über die Geschichte des Sauerlandes, die Geschichte der kleinen Leute, die haben am meisten und am längsten platt gesprochen. Und man lernt auch ein bisschen über die Vielfalt der Mundarten, denn auf einmal hat man vier Kreisgebiete und man lernt, dass im Soester Kreisgebiet und im märkischen Sauerland und im Hochsauerland das schon ganz anders ist. Und wenn man dann in das Olper- und Drolshagener Platt geht, da sagt man, ist das wirklich noch Sauerländer Platt? Und dann hat man Wenden. Also man kann in dieser Buchreihe der Anthologie wirklich die Vielfalt der ganzen Sprachlandschaft kennenlernen.
Worum ist das für dich so belangreich, das Plattdeutsch gehauget zu halen? Warum ist das Plattdeutsche hier bei uns in Westfalen für dich so wichtig?
Ja, Usche Vater hat Platt gehört. Und wir haben als sechs Geschwister natürlich immer nur so Slang am Küchentisch gehabt. Hilf mir mal der Dünge von Dürndach und diese geflügelten Sachen, wo der Vater imitiert wurde. Aber am Ende meines Theologiestudiums habe ich mich mit Christine Koch beschäftigt und diese Gedichte waren immer mein Band zum Sauerland. Und als ich dann für kurze Zeit nach dem Studium hier wieder gelebt habe, habe ich einfach mal die letzte Tochter der Dichterin besucht. Und die hat mir Handschriften gezeigt. Und ich bin jede Woche nach Bracht gefahren. Die hat für mich Spiegeleier gekocht und andere Sachen. Und das war eigentlich so der Anfang der plattdeutschen Literaturarbeit. Und ich mache ja keinen plattdeutschen Sprachunterricht, keine Grammatik. Ich bin nicht der Philologe wie Werner Beckmann, sondern ich konzentriere mich wirklich auf die plattdeutsche Literatur und ich finde, neben den wirklich schönen Texten, manchmal kommen einem auch Tränen in die Augen, weil die Texte so schön sind, lernt man aber aus den Texten auch sehr viel aus der Geschichte. Und meine Idee war, nicht nur die großen Bücher sind wichtig, sondern ich habe gesehen, 1992 haben wir eine neue Sammelepisode gestartet im ganz Südwestfalen, wie viele kleine Leute zu Hause in ihren Schubladen plattdeutsche Texte hatten. Und ich habe gesagt, das muss auch gesammelt werden, das muss kopiert werden, das geht verloren. Wenn die nächste Generation schmeißt es weg, wenn die Wohnung entrümpelt wird. Und in diesen Texten steckt ja auch so viel Liebe und Anhänglichkeit zur Sprache oft der Eltern. Das sind oft ja auch Leute gewesen, die nicht mehr als Erstsprache platt gesprochen haben.
Neu wohnest, lebst und arbeitest du jo seit Jahren in Düsseldorf, aber?
Ich bin Schurländer. Ich wohne jetzt seit 88 in Düsseldorf. Eigentlich eine verrückte Geschichte. Die Düsseldorfer fragen mich auch manchmal, was ist das mit eurem Heimatpatriotismus? Es lässt einen nicht los. Und ich sag mal, diese plattdeutsche Arbeit über 3 Jahrzehnte Archivarbeit, wo ja nicht nur intelligente Geschichten drinstecken, sondern einfach auch viel Fleißarbeit, dass man Texte erfasst, Nächte sich um die Ohren schlägt am Computer, um die Sachen zu vermitteln und so weiter. Das ist so eine Form der Anhänglichkeit an die Heimat. Und durch die Sprache ist die Heimat natürlich auch immer in meiner Düsseldorfer Wohnung drin. Und das geht anderen Leuten offensichtlich auch so.
Das kannst du wohl laut singen, süß Höbet, unsere Sendung Plattmakers in NRW circa nicht. Und auch nicht 22 Jahre unsere Sendung, du bist platt.
Ich habe aus Bremen von einer Esloher Physiotherapeutin Post bekommen, die die plattdeutsche Sendung gehört hat und sich sofort an die plattdeutschen Leute ihrer Kindheit erinnert hat.
Ja, das ist ja mal ein Kompliment für unsere Sendung. Peter, spricht in deiner Familie noch jemand platt? Sprichst du mit deinen 5 Geschwistern plattdeutsch? Boy, queert in deine Familie now plattdeutsch?
Vater kommt aus einer rein plattdeutschen Familie in Bremscheid. Die waren 11 Kinder, alle platt. Es gibt noch 21 Vettern und Cousinen, die platt sprechen. Auf dem Kotthof in Remlinghausen, Mattweiß in Sallinghausen und Bürgers Elternhaus in Bremscheid, 21. Wir 6 sind aber zu Hause nicht mehr platt groß geworden. Also wir haben immer nur platt gehört, wenn Vaters Geschwister kamen, wenn die Vettern und Cousinen kamen, mit denen Vater dann ganz intim platt gesprochen hat. Wir haben das zwar alles verstanden, aber nicht selber gesprochen. Meine Brüder, die unten im Handwerksbetrieb mitgearbeitet haben, die haben viel platt jeden Tag noch mehr gehört als ich. Aber das war natürlich Vaters Muttersprache. Naja, das war eigentlich eher noch so fraglos in der Kindheit und Jugend. Also platt war damals auch noch viel zu hören im Esloher Alltag, im Gegensatz zur jetzigen Jugend. Die hält das ja für niederländisch schon, teilweise, wenn sie es hört. Und um vielleicht mal das Ganze nicht nur so ideal darzustellen, wenn Vater mit den Vettern und Cousinen Plattdeutsch gehört hat, das war eine ganz bestimmte Intimität. Und als Sohn steht man als kleiner Junge ein bisschen komisch davor, wieso wird der Vater auf einmal so weich? Wieso versteht er sich mit den Vettern und Cousinen auf einmal auf einer ganz anderen Ebene? Vielleicht, so wie Kinder sind, ist man auch ein bisschen eifersüchtig. Nicht? Es kann sein, dass man einfach unbewusst in der Familie da das Plattdeutsche auch nochmal extra zum Thema macht. Ich hatte ein kleines Bändchen von Christine Koch im Theologiestudium an allen Studienorten immer mit mir. Und das war so die Verbindung eigentlich auch mit zu Hause. Übrigens hat Christine Koch ihre 4 Kinder ab 1905 schon Hochdeutsch aufwachsen lassen. Da gab es schon einen Sprachwechsel, nicht? Das wollen wir mal festhalten. Die Maria, ihre Tochter, konnte aber gut Plattdeutsch vortragen.
Ich habe ja wieder dein Nachschlagewerk im Räpenkorn hervorgeholt. Da schreibt Peter Bürger über Peter Bürger. Geboren am 2. September 1961 in Eslohe, 3. von 6 Kindern des Eslohe Handwerksmeisters Bernhard Bürger aus Bremscheid und der Maria geborene Streter aus Baldeborn bei Remlinghausen. Wie ging's dann weiter? Das hören wir jetzt aber von dir selber.
Dann ging es zur Realschule mit meinem Zwillingsbruder Paul, mit ganz tollen Lehrern in Eslohe. Ab dem 11. Jahrgang auf das Benediktinergymnasium mit Abitur. Zivildienst als Pazifist in Meschede bei der Arbeiterwohlfahrt. Im Altenbereich und im Behindertenbereich eine sehr glückliche Zeit nach der Schule. Und dann das Theologiestudium in Bonn angefangen. In Paderborn als Priesteramtskandidat, in Tübingen eine sehr glückliche Studienzeit. Das ist mal so der erste Weg.
Von deinem Vater haben wir ja schon so einiges gehört von dir. Wie lange waren deine Eltern deine Begleiter?
Vater bis 2005, was ziemlich bitter war, weil ich eigentlich so auch im Jugendzeitalter mit ihm nochmal eine ganz neue Freundschaft geschlossen habe. Er war auch in der Theologie eigentlich mein bester Freund. Wir haben nachts Glaubensgespräche gemacht, über Theologie diskutiert, die Zukunft der Kirche. Ich habe ein Jahr lang morgens beim Frühstück geflennt, als er weg war. So sehr dankbar. Mutter hat noch länger gelebt, bis 2009. Sie saß 15 Jahre im Rollstuhl, sie war im Esskrank und meine Geschwister in Eslohe haben das ganz toll möglich gemacht, meine Schwester und ich ganz selten am Wochenende da. Aber Mutters letzter Sommer, ich bin ja ins Sauerland gezogen und habe mit ihr noch einen ganz schönen letzten Sommer erlebt, abends mit Rotwein und Liedern am Bett. Und der Abschied war 2009. Und wie das so jedem so geht, man ist zwar schon erwachsener Mann, aber auf einmal merkt man, dass man ein Waisenkind ist. Das ist schon ein ganz neuer Lebensabschnitt kommt, wenn Papa und Mama nicht mehr da sind. Und die sind bei mir natürlich in Düsseldorf in der Wohnung mit Bild präsent und manchmal laut und manchmal leise spricht man auch noch ein Wort mit ihnen.
Das kann ich wahr noch gut verstehen, das mag ich auch meiniget mal so. Peter, du arbeitest ja auch zusammen mit dem Mondart-Archiv Sauerland in Essel-Kovenroh und mit dem Dampland-Lohe-Museum in Essel.
Ja, wir machen ganz freundschaftlich eine Arbeitsteilung. Von Anfang an war das nie konkurrenzorientiert. Klaus Droste, der das Mundart-Archiv Sauerland initiiert hat, da muss man auf den Namen aufpassen, hat im Kreis Olpe schon ganz wahnsinnige plattdeutsche Arbeit gemacht und der hat sich dafür eingesetzt, wir brauchen Werner Beckmann. Da haben wir einen niederdeutschen wissenschaftlichen Philologen. Man muss sich mal klar machen, was für ein Luxus das für unsere Landschaft hier ist. Er begleitet ja jetzt auch wissenschaftlich Wörterbuchmacher vor Ort in den Dörfern. Und Werner hat ungefähr 300, und es sind noch mehr, Ortsmundarten in Ton dokumentiert. Die Ortsmundarten weichen ja teilweise die Selbstlaute schon nach 2-3 Kilometern ab. Das ist alles ziemlich gut dokumentiert und hörbar. Das könnte man demnächst auch im Internet noch mehr erschließen für junge Leute, dass sie hören, so hat man früher in unserem Dorf gesprochen. Er macht die grammatische Arbeit, er hat das große Olper-Wörterbuch begleitet und. Und da sind ganz viele Dinge bei, wo ich überhaupt gar nicht kompetent bin. Wenn ich spontan zum Beispiel platt spreche, da fließen ganz viele grammatikalische Fehler ein. Ich kann die Texte edieren, da auch grammatische Fehler entdecken, aber spontan platt zu sprechen, das wäre ein eigenes Thema, woher diese Redehemmung kommt, als Mundartliteraturforscher selber platt zu sprechen. Wenn ich dann trotz aller Wörterbücher, die ich habe, nicht weiterkomme, dann rufe ich natürlich Werner an. Nicht? Oder wir machen einen E-Mail-Austausch, lasse ihn drauf gucken. Das ist schon ganz wichtig. Also das Christine-Koch-Archiv ist sozusagen Mitglied in dem Mundart-Archiv Sauerland, an dem wissenschaftlich Werner Beckmann arbeitet. Und das ist ja überall so in der Heimatarbeit, auch in der Geschichtsforschung, da wo Leute zusammenarbeiten, sich austauschen, nicht konkurrenzorientiert sind und alles hin und her geht, da kommen gute Ergebnisse bei raus, wo die Lokalmatadoren eigentlich nur so die Haltung haben, ich have it. Ich habe den Besitz, da kommt meistens Schlechtes bei raus und die Archivunterlagen gehen auch meistens verloren, weil sie nicht ausgetauscht werden.
Ich habe zu Beginn von unserem Podcast gesagt, du hast 2016 den Rottendorf-Preis für die deutsche Sprache kriegen. Kannst du dich genau erinnern, wie das damals war und vielleicht auch platt?
Oh Herr, ich soll ob platt wat zum Rottendorf-Preis sagen. Nu, dat giert platt mit ner haudeutschen Tunge. Als de Lue vom Münsterlande mei sechten, ich würde Preisträger, do was ich wirklich platt. Und hebe mich natürlich wahne fröget. Mensch, et is nit so lichte. Sich ehren zu loten. So viele Leute hat uns geholfen in Essel mit der plattdeutschen Arbeit und deren Matvei all Danke schenken. Es ist schon schwierig, sich ehren zu lassen und im Mittelpunkt zu stehen. Ich halte lieber einen Vortrag, als im Anzug zu sein. Aber es ist auch eine Förderung dieser Arbeit. Denn in dem Umfang, in dem es entsteht, die ganze Internetbibliothek ist ja bislang ehrenamtlich gemacht worden, geht es für einen Freiberufler oft auch an die Grenzen. Und das heißt, das fördert auch wirklich diese Arbeit. Es geht um das tägliche Brot und zwar auf Sozialhilfeniveau, wenn wir das im Klartext mal sagen. Insofern haben die sich eigentlich schon eine ganz gute Preisentscheidung geleistet, dass die Sache mir immer Freude gebracht hat, dass ich Entdeckung gemacht habe, dass ich durch die Mundartarbeit so viele menschliche tolle Kontakte hatte. Das hat mich natürlich reich beschenkt, nicht? Aber man könnte auch sagen, der Bürger ist vielleicht auch größenwahnsinnig. Naja, Vater hätte gesagt, Dummheit und Stolz, die wachsen auf einem Holz. Und wie gesagt, ich gehe jetzt an die plattdeutsche Literatur ein bisschen anders ran, als man das in anderen Landschaften macht, indem ich sage, wir lernen viel über die Sozialgeschichte des Sauerlands, über das Leben der kleinen Leute. Naja, und dass das gewürdigt wird, also wie gesagt, mit dem Wort Stolz tue ich mich ein bisschen schwer. Aber natürlich freue ich mich, dass das wahrgenommen wird.
Am Ende von unserem Podcast frage ich ja immer, da Loje, was denke Zeu über die Taugkunft vom Plattdeutschen? Am Ende unseres Podcasts frage ich ja immer, was die Leute über die Zukunft des Plattdeutschen bei uns denken. Wie siehst du das?
Das Leben ist begrenzt. Ich weiß das erstmal als Krankenpfleger, aber auch als Mundartforscher, der sieht, wie jedes Jahr Todesnachrichten von Mundartautoren einkommen und Sprachen sterben. Auf dem ganzen Globus, ist nicht nur im Sauerland, das ist überall gleich. Ich habe eine Grundlage, wenn es an uns bleibt, die Sachen durch Forschung oder durch gedruckte Bücher für ewig zu bewahren, das ist Quatsch. Auch wer schreibt, der bleibt, das ist Quatsch. Irgendwann werden die Bücher vermodert sein. Also der liebe Gott muss in seinem Gedächtnis alles, jede Sprache, die stirbt, jede menschliche Geschichte, die zu Ende geht, aufbewahren. Die Sache mit dem Nachruhm und dass die Menschen auch die Bücher von früher lesen und so, das ist nur sehr begrenzt, da glaube ich nicht so richtig dran.
Naja, wann Femol an den Anfang von diesem Podcast denket und an das hohe Leid von dir leifte, bat in der Bibel steigt und dat et in der Niederdütschken Übersetzung im Suerlande als 700 Jahre ritt, dann hab ich so ein Kitzken Hupnunge, dat use alle platt und auch der Plattdütschken Beuker neu so ein Kitzken da sind, Peiter. Und dat mott ich auch neu vertellen, et ritt van dir im Haugen Leut van dir leifte Bieler im Kloster Flechtrop und dei ganze Niederdütschke Bibel riebet et im Museumhaus Notbeck bei Oelde Stromberg, maket do moin bezeig. Über das hohe Lied der Liebe, was in der Bibel steht, findet ihr den plattdeutschen Text zum Beispiel im Kloster Flechtdorf bei Adorf in der Gemeinde Diemelsee und ihr findet eine ganze niederdeutsche Bibel im Museumhaus Notbeck bei Oelde Stromberg.
Die NRW-Stiftung präsentierte euch Plattmakers im NRW.
Heute zu Gast war Peter Bürger, nicht in seiner Funktion als Krankenpfleger oder Streetworker, Kirchenreformer, Pazifist oder Theologe. Nein, er war heute hier bei mir in seiner Funktion als plattdeutscher Literaturforscher und Publizist. Weiterführende Informationen, Literatur und mehr findet ihr auf der schon erwähnten Seite www.sauerlandmundart.de. Sauerlandmundart zusammengeschrieben.de. Vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit, Peter.
Dankeschön.
Habt ihr Fragen zu diesem Podcast oder Anregungen zum Projekt, dann schreibt gern an plattmakers@gmx.de. Und alle weiteren Informationen gibt es auf platt.nrw.de. Und das Projekt wird geleitet von Rudolf Horst. Peter Bürger und Markus Siegemann wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Den gibt's am 29. September. De nögeste Podcast kummet de 29. September. Bit ob'n Anamol.
Und hier folgt noch die Übersetzung. Lottus schon.
Lass uns gehen.
Lottus nicht bleiben.
Lass uns nicht bleiben.
Lottus hohn.
Lass uns gehen.
Scheiken, but no to finden is.
Suchen, was noch zu finden ist.
Und finden, but man nicht sucht hat.
Und finden, was man nicht gesucht hat.
Pflicht eine Antwort.
Vielleicht eine Antwort.
Lottus hohn. Lottus nicht bleiben. Lottus hohn, hören, andere Stämmen
und sein anderen Mooren, anderen Ovend.
Lass uns gehen, lass uns nicht bleiben, lass uns gehen, hören andere Stimmen und sehen anderen Morgen, anderen Abend.
Aufkommen vom sicheren Weg.
Abkommen vom sicheren Weg.
Und ein Ende langen, was man nicht kannt hat.
Und ein Ende erreichen, das man nicht gekannt hat.
Lottus hohn.
Lass uns gehen.